Abend und willkommen beim Lesejahr, einem literarischen Quartett auf Radio Lora. Auch heute dabei, direkt vom Stadtfilter, Eva Schlesinger, Robert Czerny und zurück aus dem Urlaub, Simon Fehlmann. Mein Name ist Alain Morin und unser heutiges Buch heisst Easter Parade von Richard Yates. Easter Parade von Richard Yates ist unser heutiges Buch. 1926 in New York geboren, haltet sich der Yates in den 50er Jahren und 60er Jahren als Journalist, Werbetexter und Redenschreiber mehr schlecht als recht über Wasser. Im Zweiten Weltkrieg dient er in der US-Army. Sein erster Roman und auch gleichzeitig grössten Erfolg folgt 1961 mit Revolutionary Road. Der Roman gilt mittlerweile als Klassiker in der amerikanischen Literatur und ist gerade kürzlich mit dem Leonardo DiCaprio und der Kate Winslet verfilmt worden. Ein sehr empfehlenswerter Film. Nach weiteren Romanen und Kurzgeschichten ist der Richard Yates in den späten 60er Jahren in Vergessenheit geraten. 1976 schreibt er Easter Parade. Als er 1992 in einem winzigen Apartment im Bundesstaat Alabama wegen einer Lungenkrankheit stirbt, ist sein Werk in den USA weitgehend vergessen und seine Bücher kaum noch im Druck. Kurz vor der Jahrtausendwende ist er wiederentdeckt worden. Nach Revolutionary Road und einem Band mit Kurzgeschichten ist 2006, also 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung, Easter Parade in der deutschen Übersetzung rausgekommen. Um was geht's? Der erste Satz nimmt das Schicksal der beiden Protagonistinnen, zwei Schwestern, vorweg. Keiner der Grimms, so heissen die beiden nämlich, sollte im Leben glücklich werden und rückblickend schien es stets, dass die Probleme mit der Scheidung ihrer Eltern begonnen hatten. Wer sind die Grimms-Schwestern und welche Umstände haben ihr Leben so verhängnisvoll gemacht? Sarah und Emily heissen die beiden und wachsen in den 30er Jahren während der grossen Depression in New York auf. Sarah ist 9 und Emily ist 5, als sich die Eltern scheiden lassen. Während der Vater in New York bleibt, zieht die Mutter mit dem Kind in Vorort New Jersey, weil sie glaubt, dass die Schulen dort besser sind und sie Karriere als Immobilienmaklerin starten kann. Wer ist der Vater von diesen beiden Mädchen? Im Buch ist er praktisch unerwähnt und eine Anderscheinung. Er ist ein gescheiterter Journalist, der bei einer Tageszeitung arbeitet. Er setzt aber nicht die grossen Schlagziele, wie er gerne behauptet, sondern arbeitet unspektakulär als Korrekter. Er sieht seine Kinder kaum mehr als 3-mal pro Jahr. Viel interessanter ist die Mutter. Sie nennt sich Pookie und ist ständig auf der Suche nach Ruhm und Flair. Flair nennt sie eine Eigenschaft, die sie anstrebt und ihrem Leben einen Sinn soll geben. In der Praxis heisst das aber, dass sie ihre Kinder oft allein daheim lässt und ziemlich egozentrisch ihren Bedürfnissen nachgeht. Schlecht geschminkt bewegt sich ihr Leben zwischen Hairdresser, Nailstudio und Shopping Mall. Sie orientiert sich an den Reichen und den Schönen und ist in ihrer Erziehung bestrebt, die Kinder die Knicken vom Wohlstand beizubringen. Kaum hat sie sich in New Jersey niedergelassen, zieht sie auch schon weiter. Ihr beruflicher Plan ist in die Hose gegangen. Das Muster von Abbruch und Umzug ist die einzige Konstante im Familienleben. Scheitert Pookie, zieht sie in den nächsten Vorort. Die Kinder müssen ständig die Schule wechseln. Als Anfang 40er Jahre ihr Vater aufgrund von Alkoholismus stirbt, ist Sarah knapp 20 und schon verheiratet. Sie ist gesegnet mit einem attraktiven Äußeren, tritt aber in Sachen Arglosigkeit und Naivität in die Fußstapfen von ihrer Mutter. Auf der Suche nach ihrem vermeintlichen Traumprinz ist sie ihrer Nachbarschaft fündig geworden. Sie ehelicht einen Mechaniker mit einem Anwesen auf Long Island, der vorgelagerten Insel vor New York, wo Sinnbild ist von strebsamer Bürgerlichkeit. Dass das Anwesen nicht mehr ist als eine alte und düstere Bruchbude, erfahrt sie dann bald mal. Auch ihr bleibt trotz der Heirat der langersehnte gesellschaftliche Aufstieg in die Upper Class verwehrt. Sie bringt 3 Buben zur Welt und lebt fortan ein tristes Leben. Ihr Mann entpuppt sich als gewalttätiger Choleriker, der sie 20 Jahre lang schlägt und zugrund richtet. Immer wieder versucht sie auszubrechen, wohnt zwischenzeitlich bei der Emily in New York, schafft aber gleich nicht, sich von ihrem Mann zu trennen. Abgewirtschaftet, zahllos und prägt von jahrelangem Alkoholismus, stirbt sie nach einem angeblichen Sturz von den Stegen. Natürlich ist das kein blöder Unfall gewesen, sondern ein Totschlag, der ihrem Mann verantwortet hat. verurteilt, dafür wird er aber nie. Beerdigung endet als Massenbesäufnis in einem Steakhouse und beschließt die triste Lebensgeschichte von einer einstmal schönen, strahlenden und lebensfrohen Frau. Was passiert mit der Emily? Sie gibt sich antibürgerlich und zieht als intelligente junge Frau mit einem College-Stipendium den gesamten Stolz von der Familie auf sich. Auch sie heiratet bald mal, wird aber mit ihrem Mann, ein depressiver Schriftsteller, nicht wirklich glücklich und löst die ganze Sache bald wieder auf. Was folgt, sind eine Affäre nach der anderen, bis sie den Jack trifft, einen geschiedenen Chefredakteur mit zwei Kindern, der Gedichtband schreibt. In der Hoffnung auf eine glückliche Beziehung ratet ihr Sarah, ihn so bald wie möglich zu heiraten, ein Vorschlag, den Emily aber klugerweise nicht umsetzt. Auch die Beziehung zum Jack stellt sich nämlich als unglückliche Geschichte aus. Er entpuppt sich als selbstsüchtiger und melancholischer Egozentriker, der auch keinenfalls am Alkohol abgeneigt ist. Knapp einen Sommer lang verhebt das vermeintliche Glück, das eigentlich selten eins war, bis sie Hals über Kopf aus dem Staub macht. Die Angst vor einem Alleinsein tritt sie weitere Affäre, die aber all unglücklich endet. Auch sie landet letztendlich in der Sackgasse von Alkoholismus und Einsamkeit. Trotz ihrer Karriere als Werbetexterin, wo sie durchaus Erfolg ausweisen kann und zwischenzeitlich so etwas ähnlich wie Glück und Bestätigung findet. Und das passiert letztendlich mit der Pucki, der rastlosen Mutter. Sie überlebt Sarah um ein Jahr und stirbt dann an der Langzeitfolge vom alkoholbedingten Hirnschlag, den sie gezwungen hat, über Jahre in einem Pflegeheim zu leben. Easter Parade von Richard Yates ist mehr als eine tragisch endende Lebensgeschichte von zwei ungleichen Schwestern. Easter Parade ist das, was der amerikanische Traum als Ausschusswahr auf der Strecke lässt. Anstatt familiäres Glück und beruflicher Erfolg gibt es Gewalt, Alkohol, Trostlosigkeit und Selbstbetrug. Die beiden Schwestern und ihre Mutter scheitern an der Diskrepanz zwischen Hoffnung und Realität. Bedrohlich steuern die Figuren in dem Roman einem gesellschaftlichen Abgrund entgegen. Der Leser nimmt mit einem Glück von Faszination und Ekel an der Abwärtsspirale teil. Der soziale Absturz geht einher mit dem physischen Verfall. Regie für ihre Gewalt und Alkohol. Was übrig bleibt, sind verwahrloste und verachtenswerte Wesen. Eine kleine Horrorgeschichte aus der amerikanischen Mittelklasse. Eindrücklich wie der Yates mit einem Flair für staubtrockenen Realismus und Sachlichkeit Geschichte erzählt. Mit schlichten Sätzen werden die Lebensläufe systematisch rapportiert. Doch trotz der anbahnenden Auswegslosigkeit gleitet der Roman nie ins Ironische oder Zynische ab. Ganz im Gegenteil. Man spürt eine gewisse Liebe und Sympathie zu den Figuren. Recherchiert man die Lebensgeschichte von Richard Yates, erstaunt einem das letztendlich nicht, weil es angeblich viele Parallelen zwischen dem Roman und der eigenen Lebensgeschichte gibt. Scheidung der Eltern, eine überforderte Mutter, Alkoholismus und unglückliche Ehen. All das erfahrt er am eigenen Leib. Ein Umstand, der den Roman umso authentischer macht. Gut, das ist Freitagabends Leseohr auf Radio Lora. Wir diskutieren das Buch Richard Yates, Easter Parade, erschienen in dem Jahr 2009 als Taschenbuch im BTP Verlag. Simon, du hast auch das andere Buch gelesen von Richard Yates, Revolutionary Road. Es wird dich sicher auch so fasziniert haben wie das aktuelle Buch. Jetzt ist meine Frage, was macht denn die Faszination vom Scheitern aus?
Die Faszination vom Scheitern. Also, mir fühlt sich einfach angesprochen. Oder? Es wird der moderne Mensch geschildert, in seiner Widersprüchlichkeit, in seiner Zerrissenheit. Und dort drin ist man manchmal schon komisch und muss man manchmal schon lachen. Und gleichzeitig ist man zu grennen zumut. Und einerseits kann man es mit Distanz sehen und andererseits macht einfach auch sehr betroffen. Und wirst Fragen auf und wirst beklommen. Und nach der Lektüre ist man vielleicht einfach noch in dieser Stimmung in und verweilt minutenlang in dieser Stimmung. Also ein sehr intensives Leseerlebnis und das ist das, was ich an der Kunst schätze, wenn sie einfährt, und das ist das, was ich am Lesen schätze.
Eva, ist das dir auch so gegangen?
Also die Faszination vom Scheitern oder das Einfahren. Ja, eingefahren ist mir der Roman. Es ist ich habe kein besseres Wort mehr als Simon. Es ist eindrücklich und es macht betroffen und man fühlt sich sehr schnell betroffen. Und ich habe schon, als ich das Buch in die Hand genommen habe und hinten auf dem Klappentext gelesen habe, das Gefühl, oh, das geht mir wahrscheinlich nicht. Das ist tatsächlich so gewesen, eigentlich ab der ersten Seite. Ich denke, dass der Fokus auf und das feine Rapportieren von diesen Schicksal lässt einem immer wieder so ein bisschen Rückschlüsse ziehen oder lässt einem immer wieder selber schauen, wie sieht es denn bei einem selber aus.
Scheitern führt zum Leben und Richard Yates spiegelt die Gesellschaft 30, 40, 50 Jahre in dem Amerika, wo das Scheitern eigentlich, glaube ich, nicht so, also es ist alles auf Erfolg getrimmt und erhebt der Gesellschaft dort wirklich einen Spiegel an und findet, hey, also da unter einem schönen, heile Welt, da sieht es nicht so heil aus, es wird gesoffen, es wird geraucht. Sicher ein Buch, das betroffen macht, sicher, spannende Lektüre, würde ich so sagen.
Gut. Jetzt wollen wir Geschichten mal so ein bisschen von vorne aufrollen. Simon, wie muss ich das vorstellen? New York in den 30er Jahren, am Anfang von der grossen Depression. Auch wenn du vielleicht auch nicht so viel darüber weisst, aber was kann man sich aufgrund von der Darstellung vom Buch für ein Bild machen?
Also im Buch kommt das relativ wenig vor, die 30er Jahre. Also ich hab die 40er Jahre gespürt, den Krieg hat man so gespürt, die 50er, 60er, 70er Jahre, sehr intensiv, so eine Groove. 30er Jahre nicht leicht so gespürt, das ist ja, denke ich, die heutige Finanzkrise im Quadrat, oder? Mit wirklich hat noch viel mehr Veta und mit schrecklichen Bildern, mit hungernden Bankern auf der Straße und. Es gibt ja da ganz eindrückliche Bilder von diesen Bankern, die sich in Wall Street abstürzen und also schreckliche Szenen. Aber die 30er Jahre, die kommt man nicht recht mit über. Also das Elend, das über einen grossen Teil oder über einen grösseren Teil der amerikanischen Gesellschaft ist eingebrochen. Das habe ich jetzt selber nicht gross rausgelesen, oder?
Ich habe mal gelesen, dass in dieser Zeit 25% von allen Leuten arbeitslos gewesen sind und dass vor allem auch die Löhne ziemlich in den Keller gesackt sind. Das ist ja so ein bisschen der Anfang von dieser Geschichte. Aber wie muss man sich so, das würde ich sagen, wenn man so ein bisschen fantasiert, wie muss man sich die Leute vorstellen, die so in dem Umfeld von diesen 30er Jahren aufwachsen? Was haben die für Hoffnungen? Was haben die vielleicht für Lebensabsichten? Wie kann man das jetzt so ein bisschen in die Anfangszeiten von dieser Geschichte interpretieren? Also sie zügelt dann nach New Jersey, sie hofft, Kind in eine bessere Schule zu schicken, sie hofft aber auch beruflich vorwärts zu kommen. Wie kann man das so ein bisschen beschreiben, den Anfang,
Eva? Ja, ich denke, es ist so ein mühseliges Strampeln oder Schwimmen gegen den Strom, weil die Realität ist einfach eine andere. Und es sind, in dem, dass man sich nicht der Realität stellt, macht die Familie einfach einen Neuanfang am anderen und verschwindet wieder dann, wenn man eigentlich, wenn es ja nicht mehr zu verstecken ist, dass man einmal mehr gescheitert ist. Also vor allem die Mutter. Ich glaube, die beiden Mädchen, die sind noch relativ klein am Anfang auch von dieser Geschichte. Die haben dann bleibt nichts anderes übrig, als einfach einmal mehr alles hinter sich zu lassen und wieder neu anzufangen.
Aber du sagst, sich der Realität stellen, was wäre denn das? Also sich genau in dieser Zeit, wo an sich ein Scheitern eigentlich nicht, auf das hat niemand gewartet, auf eine alleinerziehende Mutter, die da gescheitert ist. Also auf die wartet niemand. Es gibt selbst kein Sozialprogramm, wo die in dem Sinn auffängt.
Ja, gut, aber es hat auch für all die arbeitslosen Ehemänner, die heim Frau und drei Kinder haben, jetzt kein Sozialprogramm gehabt.
Aber denen geht es am Abend relativ gut. Und vermutlich, weil der Vater einen Job hat. Und wenn man natürlich einen Job hat, dann ist er sehr unglücklich. Und macht aber auch keine Anstalten, den zu wechseln. Und wahrscheinlich einfach, weil es sehr, sehr schwierig wäre und mit grossen Risiken verbunden. Und der tut auch dieser Familie halt recht viel Aliment. Und also so wirklich materielle Not und Hunger und das,
das haben sie nicht so. Die Mutter lebt immer über ihre Verhältnisse, oder? Und es gibt gewisse Sachen, da wird überhaupt nichts gespart, da wird mit grossen Kellern angerichtet, zum Beispiel all die repräsentativen Sachen, wie eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus an, und dann vielleicht bei anderen Sachen, wie Kleider von der, ja, das wie Kleider vielleicht auch weniger, bei anderen Sachen wird gespart, oder da ist das Geld einfach nicht da.
Ja, inwiefern hat man denn das Gefühl, prägt der Lebenswandel von der Mutter ihre Kinder?
Ja, ich denke, die Kinder müssen sehr schnell anfangen, also die Rolle wechselt sehr schnell, dass eigentlich die beiden Töchter für die Mutter schauen. Also die Frau, die ist völlig überfordert mit ihrer Betreuungsaufgabe oder also von Vorbild kann gar keine Rede sein. Ich glaube, die Mädchen, die schauen sehr schnell, schauen, dass die Mutter nicht überbordet oder sich nicht in allzu grosse Peinlichkeiten begibt.
Ist fast ein bisschen die Ursünde, oder der Anfang von allem Übel, oder? Also es wird eigentlich eine Trennung festgemacht, dann habe ich das Unglück angefangen, oder? Aber weißt du, mit dem Lebensstil, mit dem Umziehen, nie können Wurzeln entschlagen und mit denen nicht um die Kinder kümmern, die sich überlassen, denke ich, dort wird etwas angelegt und mit dem Erbe, mit dieser Kindheit, an dem gehen sie eigentlich auch zu Grund, oder? Sie wollen ja eigentlich alles anders machen. Aber schlussendlich sind sie genau an dem Punkt, nachher wo die Mutter gelandet ist, oder? Nämlich als schwere Alkoholikerin, die sie verrebeln sind, oder?
Und die Mutter lebt ja etwas wahnsinnig Oberflächliches vor. Also es geht immer um Schein. Es geht überhaupt, wie du gesagt hast, hauptsächlich, man hat ein schönes Haus, man ist gepflegt, man hat die richtigen Kontakte, um irgendwas wieder irgendwo können mischeln. Aber Bildung, also die zweite Tochter, die kommt dann zwar als Stipendium über und ist eine Gescheite, aber in Bildung wird jetzt da nicht einfach investiert. Also das ist, eben, man tut dann immer ins Äußere investieren.
Also die Einzige, wo man dann am Anfang das Gefühl hat, kann sich so ein bisschen aus dem Sumpf rausholen, ist ja die Emily. Sie kommt ein Stipendium über fürs College und sind ja auch alle stolz drauf, also der Vater inklusive. Wenn wir jetzt ein bisschen die Emily sehen, wie ist das so ein bisschen gegangen? Was sind so ein bisschen die Meilensteine in ihrem Leben? Jetzt vielleicht auch verglichen jetzt mit ihrer Schwester, die einen anderen Weg einschlägt.
Ich denke, die gute Emily ist in ihrer Zeit einfach wahnsinnig voraus gewesen. Also die ist zu einer Zeit, wo man eben wie die Schwester früh geheiratet hat und Kinder bekommt und zuhause am Herd geblieben ist, hat sie studiert und hat ziemlich autonom entschieden, mit wem sie Beziehung hat und mit wem nicht und ist dann auch wieder gegangen, wenn es nicht geklappt hat und hat eigentlich immer für sich selber gesorgt oder wenigstens wäre sie in der Lage gewesen, das zu machen und hat sich einfach nicht unterordnen in dem Sinn. Also eine wahnsinnig emanzipierte Frau in einer Zeit, wo das noch mangelbar war.
Das war das Lebenskonzept, oder? Das ist das, was man an der Oberfläche sieht und dort, wo man als Leser oft denkt, wow, super, und es gibt Hoffnung. Und obwohl am Anfang gesagt hat, keine von den beiden Schwestern sind glücklich gewesen, oder? Und da wird am Schluss gnadenlos zerbricht es und merkt man, dass es dort unten morsch und faul ist, oder? Und
in dem Lebenskonzept. Woran zerbricht es? Das ist jetzt eine spannende Frage. Also,
das ist ja die Frage. Also, was spielt denn? Also Zara heiratet ja auch, aber Emily heiratet ja einmal.
Einmal, lass sich scheiden.
Gut, sie lässt sich scheiden, hat mehrere Beziehungen, aber was spielen denn die Männer in ihrem Leben für eine Rolle?
Ich glaube, dort können wir nochmal eine Kindheit haben zu dem Vater, wo du hast gesagt, dass sie eine Randerscheinung. Aber im Buch eigentlich ist die grosse Lücke und eigentlich sehr zentral, und auch für die Mädchen ist er sehr zentral, der Vater, oder? Die Sehnsucht nach dem Vater, und mir kommt das paar Szenen mit, wo man merkt, das ist eigentlich ein rührender Typ, das ist eigentlich ein sehr ehrlicher Typ, das ist eigentlich einer, der nicht wie die Puki, wie die Mutter, so oberflächlich ist, das ist einer, der auf die Kinder eingeht. Gleichzeitig ist er auch ein schwacher Typ, oder? Und die Sehnsucht nach dem Mann, nach dem Vater, und das ist, ja, denke ich, schon tief in diesen Mädchen verwurzelt und begleitet sie nachher das ganze Leben und eher als Fluch, oder, schlussendlich, muss man sagen, weil sie kommen einfach an die falschen Typen.
Ja, also, wie du vielleicht sagst, Zeit voraus, also, gibt es denn die Typen, die ein Lebensmodell von einer Emily würden leben? Das ist ja immer noch die Frage, oder? Also,
was heisst das Lebensmodell von einer Emily? Also,
ja,
von einer Frau, die studiert und selbstständig ist und nicht den ersten besten Mann heiratet, Kind hat und die Heim bleibt. Also, ich glaube, das ist die Mehrheit der Frauen heute, hoffentlich. Wenigstens da zu landen.
Ja, ja, klar, aber ich meine, es hat natürlich nie das, den Stand gehabt, wie man das heute kann haben, also irgendwo gleichberechtigt, habe ich das
Gefühl. Aber jetzt lässt sich auch jeder Typ ein, oder? Also, dort ist ja nicht irgendwie, dass sie sehr bewusst jetzt diese Welt, oder sie kommt immer der Falsche über. Warum? Also, das ist mir eigentlich...
Nein, ich kann das schon verstehen, das sind alles total interessante, faszinierende Männer, die einfach irgendwo einen Fleck weg haben, aber dass die an und für sich nicht auf den Kopf gehabt sind und dass die sehr interessant und irgendwo anziehend sind, das kann ich jetzt also noch gut nachvollziehen.
Also, genau, der erste ist ja ein Matros, ein kräftiger Matros
gewesen.
Und dann ist der Lars gekommen, der Lars ist aber bisexuell gewesen, aber das hat sich glaube ich am Anfang gar nicht gestört, ist dann zu einem Problem geworden. Und dann kommt der Andrew. Der Andrew ist intellektuell gewesen, aber leider impotent. Und das ist dann glaube ich wirklich ein bisschen zu einem Problem geworden. Und er hat dann versucht mit Psychoanalyse. Das sind ja wirklich noch interessante Typen. Also,
Nein, überhaupt nicht.
Ich bin nicht auf die Spitze treiben, aber jetzt im Gegensatz zu dem Toni, der dann Sarah geraten hat, ist das wahrscheinlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein anderes Erscheinungsbild gewesen. Aber sie ist ja trotzdem mit denen dann nicht glücklich geworden. Und der Andrew ist dann einmal abgetaucht und dann ist ein anderer gekommen, der Jack, und dann ganz am Schluss ist noch ein älterer gekommen. Aber wieso klappt denn das mit denen nicht?
Ja, das fragst du mich. Wenn ich die Lösung für das hätte, wäre ich wahrscheinlich unterdessen auch geheiratet und hätte zwei Kinder. Es geht einfach manchmal nicht.
Ja, aber vielleicht auch, weil etwas ihr von der Kindheit her, irgendwie ein Defekt, wo sie nie richtig ist angegangen, oder? Wie sie mit dem, mit was für Typen, sie hat sich immer in ähnliche Typen wie ein Vater verliebt, schwache Männer mit Alkoholproblemen oder psychischen Problemen, oder also ist noch schwer zu sagen, oder? Aber
der Mann von der Sarah ist ja ähnlich gewickelt, der hat also auch ein Alkoholproblem. Der ist zwar nicht schwach, der macht einen auf Macker, aber...
Also man muss sagen, es haben alle ein Alkoholproblem in dem Buch. So, und es rauchen alle Ketten, also...
Gut, aber der Unterschied war ja doch gewesen, also Sarah heiratet ja dann zum Kind haben und zum nach Long Island rausziehen. Und bei der Emily ist doch ein bisschen anders gelagert. Also sie heiratet nicht einfach, um sich ein bisschen zu reproduzieren, sondern sie heiratet wirklich, also sie heiratet und dann hat Typ, wo sie echt spannend findet, oder? Wo findet, die können ihnen etwas bringen. Da sieht man schon in Ansätzen, dass das so ein bisschen wie ganz unterschiedliche Schwestern sind.
Vielleicht jetzt haben wir gerade eine Idee, warum ist das so? Sie denken einfach, als sie jung waren, ist ja neben dieser schweren Kindheit, haben sie auch irgendwie viel Lebensmut, viel Lebensfreude, sie sind schöne Frauen, sie sind attraktive Frauen, oder? Aber in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, werden sie irgendwie innerlich immer mehr zerrieben, aufgerieben, oder? Da spielt Alkohol eine grosse Rolle. Da spielen die einengenden Umstände eine grosse Rolle, aber irgendwie innerlich lösen sich die auf und verlieren total den Halt, oder? Und bis einer wirklich einfach so abschüssig ist, dass sie immer schneller werden und in freien Fall kommen, oder? So eine Dynamik entwickelt sich und das wird mit den Jahren immer, immer stärker, oder? Das war bei Mutter so gewesen und das ist bei den beiden Kindern auch so.
Also mich dunkt manchmal, leben die zwei in so einer Illusion drin, von einer Welt, wie sie sollte sein, und sie ist nicht so, und also möchte heile Familie, und sie ist nicht so, und man macht alles nur, damit es so bleibt, dass man handelt nicht. Also jetzt vor allem die Sarah, die dann irgendwie von ihrem Mann geschlagen wird und wirklich schwierige Familienverhältnisse lebt, die bricht nicht aus. Und obwohl sie eigentlich, wenn sie sich zusammenreißt oder ein bisschen über sich nachdenken, müsste handeln, aber sie macht es nicht und scheitert daran und geht dementsprechend zugrund. Und auch an Emily, also... Sie könnte auch ihr Muster irgendwo durchbrechen, auf irgendeine Art und Weise, und sich ein bisschen mehr reflektieren und vielleicht ein bisschen mehr mal herausfinden, ey, was geht da effektiv ab.
Und das ist halt die Gesellschaft, oder? Also, dann, wo ihre Schönheit verblüht ist, dann, und sie unter der gnadenlosen Wind, oder? Wo sie nicht mehr von den Männern nicht mehr begehrt wird, und wo sie auch beruflich, jetzt irgendwie etwas mit der Attraktivität zu tun, oder wo ihr einen harten Wind entgegengeht, dann kippt sie, oder? Sie hat ja ihre Standfestigkeit nicht. aber auch an den Umständen, oder?
Ja, aber eben, also die Umstände ist das eine, aber ich meine das, wie du vorher gesagt hast, Robert, man lebt in einer Skiwelt und man lebt das Modell, wo man wie nicht mehr daraus rauskommt und man lebt jetzt das einfach und bildet sich noch ein, dass Sex ist. Also ich glaube, das ist etwas total Aktuelles. Das hat nichts mit der Zeit zu tun. Darum finde ich das Buch so interessant, weil es so...
Das sind die gleichen
Muster, wo wir uns heute auch drin bewegen. Also einmal Leute, die ich kenne, mich inklusive, bewegen sich zum Teil auch im Muster, weil man den Weg so gewählt hat oder weil die Weichen so gestellt worden sind, wie man es auch immer nennen will. Manchmal ist man einfach gefangen in gewissen
Mustern. Und der Punkt ist ja so, man würde etwas konventionell, so viel machen, macht man, und es kann stimmen, und es kann aber dort immer mehr Bruchstellen geben, und es kann so sein, dass nachher am Schluss nur noch die Hülle da ist, und innen drinnen stinkt zum Himmel, oder? Und das wird ja hier, auch gerade in der Ehe von der Sarah, gnadenlos bis zum Ende geführt, und auch im Erstling, den er geschrieben hat, oder gnadenlos zum Ende geführt, wo sich zwei Menschen nur noch hassen und so machen, oder? Und das kann natürlich heute auch passieren, und es passiert auch.
Gut. Ein Stück Musik, Nina Simon, und dann kommen wir genauer auf Zara zurück. Gut, das war nicht Nina Simon, sondern Billie Holiday. Wir haben New York in den 30er Jahren, Great Depression, und da gibt es... eine Frau namens Sarah, die mit 20 heiratet und dann die Hoffnung auf ein gut bürgerliches Leben pflegt, schnell mal schwanger wird und am Schluss 3 Buben hat und mit ihrem Mann, mit dem Nachbarsbub, dem Tony, auf so ein Anwesen nach Long Island zügelt. Ich kann etwa kurz ein paar Meilensteine aus dieser Frauengeschichte erzählen.
Ja, gut.
Oder mal jemand anfangen zumindest.
Ich denke, die Sarah, die hat einen möglichen Weg gesucht, um aus den Klauen von dieser Mutter und dieser irgendwo Hoffnungslosigkeit zu entfliehen. Sie hat nämlich einen Mann gesucht, der für sie sorgt und wo sie wegbringt. Wo sie wegbringt aus dieser Wohnung, aus der New York, wo irgendwo keine Zukunftsperspektive da ist, weil die Sarah, die hat ein bisschen etwas geschafft in so einem Wahlkampfbüro und hat nachher noch irgendetwas gemauschelt und geschafft und ohne grosse Freude und ohne grosse Lust und ihr Hauptziel war, hübsch auszusehen, damit es eben klappt mit dem Mann, den sie da wegholt. Und die Nachbarswohnung ist tatsächlich eine eingezogen, die allen gepasst hat, sogar der Mutter, sogar dem Vater, da hat man grosse Stücke auf den gesetzt und der ist dann gewesen. Und da hat dann ziemlich schnell eins zum anderen geführt. Und ich glaube, die Sarah, die hat tatsächlich ganz, ganz fest daran geglaubt, dass das jetzt der Mann ist und dass sie jetzt im Gegensatz zu ihren Eltern eine Ehe, eine Beziehung führt, die funktioniert. Und ich denke, sie hat einfach alles ausblendet, wo der Plan nicht können sabotieren und hat verdrängt, bis es sie selber zerstört hat, die Verdrängung von all diesen widrige Umstände, wo die Ehe da begleitet haben.
Und die haben in einem sehr muffigen Haus gewohnt, oder? Wo so, die Mutter hat zuerst Freude gehabt und hat noch wilde Hecke genannt, weil es ein riesen Haus war, aber eigentlich eben, weil wo nach Schimmel geschmückt hat und muffig und staubig und die haben in dem Haus gewohnt und es ist eben so schleichend, oder? Schleichend. Und Emily stellt sich fest, dass es dort, dass der Aussagen schief hängt, oder? Dass die Sarah viel trinkt, dass der Tony ein mürrischer Typ ist und am Schluss tut es ja als brutaler im Schläger, als Puppe, wo seine Frau regelmäßig blutig schlägt. Und das ist eine ganz erschütternde Szene in dem Hotel, wo sie nach Hilfe schreit und ihre Schwester ruft in diesem Hotel in New York, wo sie der Mann eine Windel weich geschlagen hat.
Und gut, es gibt aber auch wieder Lichtblick. Also ich habe dann dort schon, sie hat 3 Kinder, also auf das müssen wir vielleicht auch mal noch eingehen. Und gibt es einen Peter und... das ist irgendwo so ein Lichtblick von dem Buch, finde ich.
Ja gut, also sie hat die drei Kinder und die sind sehr unterschiedlich rausgekommen. Von diesen drei Kindern sind zwei ein bisschen missraten. Einer ist so der wird dann so fromm und Pfarrer und irgendwie der gute Mensch von der ganzen Geschichte. Aber ich denke, der Mann, der bringt sehr wenig Geld mit heim. Und der kommt einfach nicht vom Fleck in seiner Fliegerfabrik, wo er schafft, weil er einfach den Abschluss nie gemacht hat. Und die müssen mit extrem wenig Geld leben. Und da wird einfach gegen so total, wie es schon geht. Und das ist auch viel, viel später, wo die Schwester, wo die Emily erst realisiert, wie eng die überhaupt ihre Gürtel schnallen. Da wird wirklich der Schein gewahrt von einer glücklichen, schönen Familie mit drei Kindern.
Gut. Ja, jetzt ist die Frage, was ist denn, wer hat das bessere Leben?
Also beide sind sehr verschissen. Oder beide enden in der Katastrophe. Oder ihre Selbstzerstörung, ihre Sackgasse, im Desaster. Also es ist beides furchtbar, dass die beiden Menschen dermaßen scheitern.
Es ist so ein bisschen wie in einem orientalischen Märchen, wo man irgendwie einen Wunsch zu gut hat und wenn man den nicht ganz genau formuliert, dann ist ein Teil davon zwar geht in Erfüllung, aber nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Also so ist es mir ein bisschen vorgekommen. Sarah hat ihren schönen Mann geheiratet, hat die drei Kinder, hat das Haus. Emily hat studiert, hat sich als freie Frau können bewegen und hat da klar emanzipiert Leben führt, aber irgendwo ist es nur die eine Seite von der Medaille.
Und es wird schonungslos, wird es dann auch berichtet, oder? Und mit einem ganzen nüchternen, kalten Blick und Details zum Teil, wo man einfach nur mal Hühnerhaut bekommt. Zum Beispiel in einer von der letzten Psyche von der Emily mit ihrem Mann dann. Und ihre Schwester, die einfach ihre Zähne schon ein Jahr verloren hat, auf dem Sofa sitzt, aufdunsen, von Alkohol zeichnet und einfach schwammig und brabbelnd und total beklemmende Stimmung und wir versucht irgendwie noch so eine Konversation aufrechtzuerhalten, also wirklich total bedrückend.
Nicht gerade kurz vor dem Tod, aber es gibt ja mal so eine sehr intensive Phase, wo die Schwestern wieder so ein bisschen weit zusammenkommen, oder? Und wo dann Sarah, Emily, einmal bei ihr einzieht und sie um Hilfe und Rat anfragt. Was geht dort ab in dem Moment? Das ist so die Zeit, das wäre eine Möglichkeit gewesen zum Ausbrechen. Also sie überlegt sich wirklich, sich von dem Toni zu trennen, wo sie schlägt, irgendetwas Neues anzufangen, vielleicht irgendwo noch einen Job suchen, selbstständig zu werden. Aber irgendwie zuerst, Emily ist sehr motiviert und würde ihr helfen und so. Und dann überlegt sie sich eben doch anders. Sie bringt den Mut nicht auf, zum aus dem Familienleben auszubrechen.
Also ich habe das ein bisschen anders gelesen. Für mich hat es so getönt, als fände Emily grundsätzlich das super, dass sie Sarah sich da versucht selbstständig zu machen, aber wo dann die Idee auftaucht, dass sie Sarah könnte bei ihr in der Wohnung einziehen, merkt sie, dass sich alles sträubt dagegen, dass sie eigentlich keine Lust hat, dass sie nicht will, dass ihre Schwester ihr so nahe, dass sie da so in das Leben einzieht und dann mit viel schlechtem Gewissen.
Sie hat auch einfach Angst, dass sie das eigene Elend von Emily dann auch zu Tage kommt, oder?
Also ich glaube, das ist das, was der Yates viel macht, oder? Er tut so etwas, irgendwie schöne Seiten von einem Menschen zeigt er, oder eine Lösung für eine Situation, und als Leser springt man darauf an, oder? Also sie hat wirklich jedem Mal das Angebot gemacht, komm zu mir und ich will dich holen und so, und dann wird es gerade im nächsten Abschnitt, manchmal im nächsten Kapitel, wird das Ganze wieder demontiert, oder? Und ganz kommt wieder ein ganzer, ich würde sagen, ein pessimistischer Blick, oder vielleicht ist es ein realistischer Blick auf einen Mensch, wo man merkt, nein, es ist ihr zu viel, sie will nicht, es stinkt ihr die aufdunsnige, unattraktive Schwester aufzunehmen, sie schreibt sie ab. Und wie er das nachher schildert, wie nachher die Dialoge laufen und die ganz feinen Zeichen und so, das ist grossartig. Grossartig.
Das ist auch eine von diesen Szenen, wo man sich so wahnsinnig betupft fühlt und so wahnsinnig irgendwie ertappt auch. Also ich mag mich an Szenen erinnern, wo Leute, die ich an und für sich sehr gerne mag und quasi ihren Besuch mir aufgedrängt haben. Und man dann so merkt, bei aller Liebe, aber so nah, müsste es jetzt nicht sein und da fühle ich mich unfrei und ja nun, das Bebissen und aushalten, bis der Besuch wieder geht. Und das ist eigentlich das ist etwas, wo man sich wahnsinnig dafür schämt, für so egoistische Bedürfnisse, die man dann in dem Moment im Vordergrund stellt. Oder eine Schwäche, die man hat, wo man wie nicht damit schlagkommt, dass jetzt jemand anderes, der Hilfe braucht, eigentlich die Hilfe tatsächlich möchte in Anspruch nehmen.
Gut, und das ist ja vor allem die eigene Hilflosigkeit, die sich Emily so daran nervt. Sie möchte ja ein bisschen, wie soll man sagen, empowerment-mässig aufbauen oder hilft dir selber. Lass dich trennen, bau dein eigenes Leben auf. Sie versucht es ja dann auch wieder, bis sie dann halt gleich wieder zurückzieht. Und dann ein Jahr später stirbt. Ja, die ganze Geschichte ist zum Scheitern verurteilt und dann gibt es ja noch am Schluss eigentlich noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nicht gerade ein Happy End, aber gleich so ein bisschen eine aufmunternde Szene, wo, vielleicht will man das gar nicht sagen am Radio, aber gleich, wie ist denn so ein bisschen der Schluss? Wie, dann trifft die Söhne von der Sarah trifft auf die Emily, was passiert hat. Wie ist so ein bisschen der Ausklang vom Buch?
Ja, also den Ausklang habe ich sehr pessimistisch schon gefunden. Und da habe ich keine Hoffnung gesehen. Und es ist so ein ganzes, eine leise Hoffnung. Aber die Emily ist ja eben, die verliert den Job und innerhalb von ein bis zwei Jahren ist sie verkehrt total vereinsamt, hat überhaupt keine Freunde mehr und wird wirklich zu einer bemitleidenswerten Person, die kein Rückgrat mehr hat und kein Selbstwertgefühl mehr hat. Und der Peter, der das Gefühl hat, der Sohn von der Sarah, das Gefühl hat, das ist noch ein guter Mensch und noch ein aufrechter, dort in dieser Szene hat man jetzt so das Gefühl, nee, das ist ein Bornierter und das ist ein Bünzli. Also, oder es ist da zwiespältig, es ist so ein bisschen zwiespältig, aber irgendwie hat gefunden, also es ist, er zieht es durch und er macht da gar kein Happy End.
Apropos Freunde, also mir sind jetzt in dem Buch sowieso nicht irgendwelche Freundschaften aufgefallen, außer familiären Band oder Beziehungen. Aber ich meine, was denen fehlt, also bei ihnen fehlt, ist ja echt ein soziales Netz. So. Grundsätzlich einfach irgendwo wo es hingehen könnte, wo auch nicht unbedingt ein Familienmitglied ist, zum Beispiel.
Gut, die Frage ist, ja, am Schluss, vielleicht bin ich auf die Mutter zurückgekommen, was passiert eigentlich mit der Mutter genau? Die ist ja auch so ein bisschen unterwegs dort, so zwischen den beiden Schwestern. Sie stirbt dann in einem Pflegeheim. Das kostet auch Geld. Es ist, wie kann man sich das vorstellen? Es stirbt sogar nach der ersten Tochter, nach der Sarah. Dort ist die Frage, kann man sich denn noch gegenseitig überhaupt helfen in dieser Familie?
Nein, überhaupt nicht. Eben, also, wenn du vorher die Szene zwischen den beiden Schwestern, wo es eventuell noch möglich gewesen wäre, besprochen, das ist nicht mehr möglich gewesen in dem Sinn. Und die Mutter, die hat eigentlich schon gerade nach der Scheidung oder wahrscheinlich schon vor der Scheidung Hilfe gebraucht und hat die so nicht bekommen, weil sie auch so direkt nicht gesucht hat, sondern sie hat ja eben einen Ausbruch versucht, immer und immer wieder neu angefangen und eigentlich wollen in einer Welt leben, wo sie jetzt wirklich ganz und gar nicht hingehört hat. Und hat sich eigentlich auf eine sehr unangenehme Art und Weise ein bisschen den Leuten aufgedrängt, inklusive oder in erster Linie den Schwiegereltern, also ja, den Schwiegereltern von ihrer Tochter. Und hat sich dort auch sehr billig an den Schwiegervater angeschmissen und hat dann auch so auf Femme Fatale gemacht, wo sie schon lange ihre Zenit halt auch schon verbrüht ist. Sie ist dann auch schon nicht mehr, und die hat das dann irgendwie auch gespürt und die ist auch verblüht und total, also die hat eigentlich das vorgelebt, was nachher ihre Töchter genau so gemacht haben.
Und es gibt auch Momente von Wärme, oder, wo die Mutter die Mutter völlig versoffen in ihrer Wohnung liegt, Blut und es ist alles voll kot, oder? Und die beiden Schwestern in die Wohnung gehen und die Mutter aufnehmen und ins Bett legen und zübern, oder? Wo dann auch wirklich so sie wieder ins Gespräch kommen und zusammen nachher eine Flasche Whisky trinken und über den Vater reden und bei denen kommen Tränen. Aber es sind kurze Momente und es ist oft auch mehr ein Klammern und es ist viel Verzweiflung drin und es ist nicht anhaltend. Also gleich wie mit den Männerbeziehungen zum Teil, wo die Emily noch hat, wo sie dann auch glückliche Zeiten hatte, aber es ist zum Teil recht kurz und dann ist es sehr schön, aber dann kommt gerade wieder irgendwie gerade wieder der Hammer, oder gerade wieder so, dass, ja.
Gut, jetzt vielleicht noch ein paar Tage Musik, bevor das in die Schlussstunde steigt. Heute im Radio Lora im Lesejahr ist der Parade von Richard Yates. Ein Leben von zwei Töchtern, die zum Scheitern verurteilt ist. Kann sein, dass der Yates uns ein bisschen herausfordert, uns über die eigene Situation Gedanken zu machen. Was denkst du, Simon?
Ja, also ich denke, der hat so ein dramatisches Leben gehabt und so die Schattenseite so intensiv erlebt, der Alkohol so intensiv erlebt, alles das, was in seinen Büchern vorkommt, hautnah erlebt und gelitten und sicher auch schöne Momente gehabt und hat wahnsinnig gut können schreiben und das hat er zu Papier gebracht und das ist so etwas Authentisches und so etwas Klarsichtiges. Dass das berührt und dass das aufrüttelt und dass das erschüttert, weil man kennt viele Situationen und man kennt viele Situationen auch, aber man kann es immer auf die eine oder auf die andere Seite sehen, oder? Und wenn man die Sachen auch pessimistisch sieht, Beziehungen, die Partnerschaften, ein Egoismus und, dann ist das ein möglicher Blick, oder? Und ein Blick, wo man nicht einfach vor sich weisen und sagen, es hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Man muss sagen, hat auch einiges zu tun mit meinem Leben.
Also, ich habe es schon eingangs gesagt, ich habe schon mit nach dem Klappentext zu gehen. Ich sage das eher angesprochen und das stimmt, das zieht sich durch den ganzen Roman. Ich kann mich mit einer von diesen beiden Frauen sehr gut identifizieren. Aber ich gebe Simon recht, ich glaube, das ist einfach die pessimistische Sicht auf so ein Leben. Und ich möchte Gott sei Dank behaupten, dass mir in den meisten Fällen gelingt, eine optimistische Sicht auf die Geschichte haben. Und dann ist es, sieht es dann doch schon nochmal ganz anders aus.
Eben, es beschreibt ein Leben, wo eigentlich von Anfang an schon, es geht einfach abwärts, oder die Vorzeichen sind da, dass alles eigentlich nicht gut kommt und wieso. Ich glaube die zwei, oder eigentlich die meisten Figuren schaffen sich dann aus diesen Krisen nicht etwas zu lernen, sich nicht weiterzuentwickeln, sondern gehen genau in die gleiche Richtung immer weiter und dann irgendwo auch zum Scheitern halt. Und ja, das sehen wir sehr schön in dem Buch. Für mich, was ich halt extrem schätze an dem Buch, ist wieder mal auch einfach gut geschrieben. Einfach rein erzählerisch habe ich gefunden, der macht es wirklich total gute Geschichtenerzähler.
Und kommt mit der Leichtigkeit daher, die einfach wenig Europäer haben und eine Tiefe hat, die wahnsinnig ist, oder? Und ich glaube, auch das Buch, das kann, so eine pessimistische Sicht, oder, kann ja Verschiedenes auslösen, oder? Es kann ja etwas auf eine Art erleichternd sein, als wenn jetzt so über Menschen geschildert sind, Leute, die völlig gescheitert, da kann man ja irgendwie auf eine Art auch, kann das Lachen zuvorderst, es gibt da viele komische Szenen. Oder man kann sagen, es ist genau ein Aufruf für mehr Menschlichkeit, für mehr Wärme, oder? Kann man so Sachen, oder? Bekommt ins Denken, wie ist der bei mir? Und, sehe vielleicht auch gewisse Widersprüche und denkt, hey, also, das ändere ich. Morgen.
Wer ist denn da, wenn ich vor dem Abgrund stehe, oder?
Genau, ja. Ja.
Das ist schon die Frage, die man sich stellt. Gut, erfreulich für unsere Zeit ist ja, dass ein Autor wie der Richard Yates vermehrt gelesen wird, dass es einen Film darüber gibt. Ich bin mir sicher, dass das Buch auch gleich mal verfilmt wird.
wir freuen uns sicher alle drauf. Ja, merci, dass ihr zugelassen habt. Und wir sind in einem Monat wieder auf Sendung. Oder nicht, je nachdem. Die einen sind vielleicht auch im Süden unten, aber sicher bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend.